Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen. Kunst, viel Theater und ein Gespräch über das Anthropozän bieten wir. Was das ist, wird natürlich im Verlauf des Gesprächs klar. Aber erstmal Kunst, Barock, boomt. Immer. Als das Porträt Urban des VIII. Etwa aus der Familie der Barberini von Pietro da Crotona aus der Pinacoteca Capitolina 2005 etwa erst in der Bonner Bundeskunsthalle, dann im Berliner Gropiusbau gezeigt wurde, kamen die Besucher in großer Zahl, um auch Werke natürlich von Bernini oder Borromini zu sehen. Urban war nicht nur Papst, er war Machtmensch und leidenschaftlicher Kunstförderer im Frühbarock. Und wieder geht es um Barock. Im Potsdamer Museum Barberini, da wurde heute die Ausstellung Wege des Barock mit vielen Meisterwerken aus dem Palazzo Barberini und der Galleria Corsini in Rom eröffnet. Und wesentlich zeigt die Schau das Werk von Caravaggio und seinen Nachfolgern. Also prächtig das Ganze. Wenn Dresden Elbflorenz ist, dann ist Potsdam vielleicht das preußische Rom mit italienisch inspirierter Architektur und Kunst in der Stadt. Und im Welterbepark Sanssouci sowieso. Hören wir Carsten Probst über barocke Malerei und katholische Kunst aus Rom im protestantischen Potsdam Friedrich des Großen.
Das öffentliche Interesse galt in den Tagen vor der Ausstellungseröffnung vor allem der Ankunft des unangefochtenen Star-Exponats dieser Ausstellung, des Narziss, eines frühen Werkes von Michelangelo Merisi da Caravaggio, das die Galleria dell'Arte Antica in Rom tatsächlich ausgeliehen hat. Ende des 16. Jahrhunderts gemalt, ist der Narziss gewissermaßen Startschuss für Caravaggios spektakuläre Karriere und die Barockmalerei zugleich, die die Kunst dann in ganz Europa beeinflussen sollte. Aber es soll in der Potsdamer Schau eben nicht nur um Caravaggio und die Caravaggisten gehen, beteuert Kuratorin Ines Richter-Musso.
Weil es gibt ja auch noch andere Künstler, die einen anderen Stil haben. Und das sind vor allem die, die sich um den Papst scharten, vor allem Pietro da Cortona natürlich, als der Inbegriff des barocken Künstlers, ne, der eben auch viel mehr ist als Maler. Ein Dramaturg, ein Dekorateur, ein Architekt, also der ist ja alles, so ein Multitalent. Der war ja so der wichtigste Künstler für den Maffeo Barberini, neben Bernini.
Ein kleines von Gian Lorenzo Bernini gemaltes Porträt seines Förderers Maffeo Barberini zeigt diesen als Papst Urban den VIII. Gerade nicht im Pomp seiner quasi göttlichen Machtentfaltung, sondern in geradezu vertraulicher, menschlicher Nähe zum Betrachter und gibt hiermit womöglich auch einen Hinweis auf Urbans Amtsführung, die von Günstlingswirtschaft und eben jener innovationslustigen, bisweilen aber auch rücksichtslosen Nähe zu Künsten und Wissenschaft geprägt war. In Urbans Amtszeit fiel nicht nur die Fertigstellung des neuen Petersdoms in Rom, sondern auch die Verurteilung Galileo Galileis und die beispiellose Zerstörung des protestantischen Ketzernestes Magdeburg während des Dreißigjährigen Krieges. Neben Caravaggios berühmten Narziss und Berninis Papstporträt hat die Römische Nationalgalerie auch noch weitere Hauptwerke nach Potsdam geschickt. Gemälde von Andrea Sacchi, eines weiteren Großmeisters des römischen Barock, neben Pietro da Cortona, oder eine fast noch manieristisch anmutende Darstellung von Venus und Adonis des neapolitanischen Meisters Giuseppe da Ribera. Die Caravaggisten sind etwa mit Giovanni Baglionis großartiger Allegorie auf die himmlische und irdische Liebe vertreten, in der auch Caravaggio selbst als ein von Leidenschaften beherrschter Satyr porträtiert sein soll. Die Wege des Barock im Ausstellungstitel bezeichnen aber ausdrücklich auch den Einfluss dieser neuen Kunstrichtung in ganz Europa. Künstler und Sammler von nördlich der Alpen kamen nach Rom und trugen die Inspirationen in ihre Heimatländer. Die skulpturale und malerische Durchbildung von einzelnen Gebäuden bis zur gesamten Stadt wurde auch für die Residenzstadt des protestantischen Preußens unter Friedrich II. Zum Vorbild. Potsdam sollte ein städtisches Gesamtkunstwerk werden, auch wenn es diesen Begriff damals noch nicht gab. Für seine Sammlung der Unvernunft, wie Friedrich sie nannte, erwarb er viel barockbewegte Kunst aus Rom, die diese Botschaft verkörpern sollte. Allerdings, wie Kuratorin Ines Richter-Musso eigens betont, keinen Caravaggio.
Es ist ja so, dass der Caravaggio im 18. Jahrhundert nicht immer den Geschmack so genau getroffen hat, derjenigen, die gesammelt haben. Und der andere Aspekt ist, dass religiös-katholische Thematiken jetzt hier im Norden auch nicht unbedingt, beispielsweise in Dresden, wurden die schon gesammelt, aber jetzt in Preußen bei weitem weniger.
Guido Renis Büßende Maria Magdalena, vor 1633 gemalt, steht beispielhaft für einen eher nüchternen, klassizistisch anmutenden Stil, der dem Geschmack des preußischen Kaiserhauses eher entsprochen haben mag. In den Gemälden der bekanntesten Barockkünstlerin Artemisia Gentileschi wiederum geht es um die, wie man heute sagen würde, strukturelle Macht von Männern über Frauen. Zwei Gemälde, die Gentileschi zugeschrieben werden, befinden sich in der Sammlung des Neuen Palais in Potsdam, ohne dass man sich damals überhaupt bewusst gewesen wäre, dass sie von einer Frau gemalt worden waren. Sie bilden den krönenden Abschluss dieser Schau, die den Einfluss der römisch-katholischen Barockkunst auf die Selbstdarstellung des friederizischen Staates unterstreicht. Mit der in Preußen so viel beschworenen Vernunftethik mischte er sich zu einem eigentümlichen Synkretismus der Aufklärung.
Sagt Carsten Probst über Wege des Barock im Potsdamer Museum Barberini. Die Nibelungenfestspiele, und damit wechseln wir zur Sprechbühne vor dem Kaiserdom in Worms, sie bieten jährlich eine neue Version des alten Sagenstoffs, geschrieben von einem dafür eigens immer beauftragten Gegenwartsdramatiker, der naturgemäß neu und anders auf das alte Stück schaut. Der Dramatiker Thomas Melle war es diesmal, der vor allem mit seinem autobiografisch grundierten Roman »Die Welt im Rücken« bekannt geworden ist. Er hat dem Nibelungenstück den Titel Überwältigung gegeben. Und da ahnt der Zuschauer schon, dass es zur Sache geht. Die Zwangsläufigkeit des Mordens in der Nibelungensage stellt Melle allerdings in Frage. Trotz Regenschauer bei der Aufführung bannte Hagendarsteller Klaus-Maria Brandauer nicht nur das Publikum, sondern auch unseren Kritiker Christian Gampert.
Alles zurück auf Null und nochmal von vorn. Qua raunender Beschwörung der Vergangenheit will der Dramatiker Thomas Melle dem zwanghaften Morden der Nibelungen Einhalt gebieten. Er möchte die Sage aus einer heutigen, aufgeklärteren Perspektive quasi überwältigen. Dabei stellt sich allerdings heraus, dass bestimmte irrationale Mechanismen nicht einfach abgestellt werden können. Früher nannte man das Dialektik der Aufklärung. Es ist also relativ unsicher, wer hier wen überwältigt. Vielleicht doch eher die Sage, den Dramatiker? Auf alle Fälle ist es immer schön und wirkungsvoll, mit einem schwarzgewandeten Chor zu beginnen, der das Rachemotiv der Nibelungen antikisch skandiert. Griechenland vor dem romanischen Kaiserdom am Rhein. Aus der Traube düsterer Choristen schält sich eine kleine jugendliche Gestalt heraus, die Schauspielerin Lisa Hirdina. Sie spielt den Knaben Ortlieb, Kriemhilds Sohn, der eigentlich an Etzels Hof getötet wird und hier nun als Master of Ceremonies überlebt und die Burgunden humanisieren möchte. Merkwürdig ist, dass dieser Ortlieb eine Art Schlafanzug trägt und offenbar das Spiel- und Kinderzimmer noch nicht ganz verlassen hat. Ist Greta Thunberg jetzt auch in der Nibelungensage tätig? Und nicht nur freitags, sondern eine ganze sommerliche Freiluftsaison lang? Die Temperaturen bei der Premiere waren kühl, während eines Regengusses streifte das Publikum tapfer Plastikpelerinen über. Die weitlich anwesende Prominenz von Mutter Beimer bis Julia Klöckner durfte in der Folge einem merkwürdigen Probierhandeln zur Verschlimmbesserung burgundischer Familienzwiste beiwohnen, oft auch aktuell aufgeladen. König Gunther, von dem behenden Moritz Grove von Anfang an als lächerliche Figur skizziert, fällt beim Anblick Siegfrieds, des vom Niederrhein nach Worms migrierenden Drachentöters, die schöne Frage ein, wie fremd ist der Fremde uns eigentlich? Um zu antworten, er wird uns ein Bollwerk sein gegen die wahren Fremden. Nützlich also. Dann fällt Gunthers Blick auf den eigenen Bauchnabel, er sagt, ich bin mir selbst unwahrscheinlich fremd. Es scheint sich in Worms um eine universelle Entfremdung zu handeln und so geht es fort.
Wo ist das Erbe Siegfrieds? Harte Nibelungen! Jetzt drückt ihn raus und lügt bloß nicht, sonst hat sich's ausgesonnen.
Am Grunde des Rheins ist er begraben, am Grunde meiner Seele.
Man möchte der Inszenierung von Lilia Rupprecht gute Ansätze nicht absprechen, aber nur ein Beispiel. Die Vergewaltigung der Brünhild durch die Macho-Kumpane Siegfried und Gunther ist leider nur ein seltsames Gewusel unter den Bettlaken, bei dem Siegfried der zeugungsbereiten Kriemhild abhanden kommt und stattdessen mannhaft Gunthers Stelle bei der nicht minder scharfen Brünhild einnimmt. Dass Gunther Sonette schreibt, tröstet da wenig. Seltsame musikalische Einsprengsel ziehen die ganze Atmosphäre in Richtung Kitsch, und die mit weißen Tüchern verkleidete Bühne vor dem düsteren Dom macht auf Arm, während opulente Videobilder aus dem Innern der Kirche doch von einem größeren Budget künden. Auf dem Videoschirm sieht man die Kriemhild der geheimnisvoll distanzierten Kathleen Morgeneier als eine Art Maria Laktanz, während die ungleich zupackendere Inga Busch als Brünhild den ganzen Abend in Strapsen herumlaufen muss. Weil das alles eher dekorativ bleibt, ist die Bühne frei für Altmeister Klaus-Maria Brandauer, der aus dem Hagen den reflektierenden Kopf der Inszenierung macht. Könnte das alles nicht ganz anders gehen? Und zwar nicht nur die Mordgeschichte der Menschheit, sondern auch diese Inszenierung, lässiger, bescheidener, wie Brandauer halt? In schwarzer intellektuellen Arbeitstracht zeigt er uns, dass die in der Nacht funkelnden Glasfenster des Doms und modernes Denken durchaus zusammengehen könnten. Und dass er, Brandauer, seine narzisstische Phase längst hinter sich hat.
Sagt Christian Gampert über die Nibelungenfestspiele in Worms. Der Mensch erscheint im Holozän. Das ist der berühmte Titel einer Erzählung von Max Frisch, die Geschichte eines Verfalls. Für unsere Zeit könnte vielleicht gelten, der Mensch verschwindet im Anthropozän. Anthropozän, das ist ein Name für ein mögliches neues Erdzeitalter, das dem Einwirken des Menschen auf und in die Natur Rechnung trägt. Die irdische Natur als Ganzes, sie erscheint zum Produkt des Menschen geworden zu sein. Wir sprechen von menschgemachter Natur. Seit etwa 2000 ist der Begriff in Umlauf. Der Geobiologe und Paläontologe Gerhard Leinfelder lehrt an der FU Berlin und befasst sich seit langem mit dem Thema, hat Ausstellungen dazu organisiert, im Deutschen Museum München etwa, leitet auch eine Arbeitsgruppe zum Thema. In unserer Serie Wendepunkte, die am Mittwoch begonnen hat, sprechen wir dreimal in der Woche über Wendepunkte. Im Leben, der Geschichte, der Natur, der Kunst, der Musik und so weiter. Also Herr Leinfelder, was ist das geologische Zeitalter des Anthropozän? Ein neues Zeitalter oder nur fixe Idee von Umweltschützern?
Das Anthropozän ist ein Konzept, was so mehrere Ebenen hat. Es ist erstmal ein wissenschaftlicher, und zwar ein sehr interdisziplinärer wissenschaftlicher Ansatz und stellt fest, dass das ganze Erdsystem heute vom Menschen extrem beeinflusst worden ist. Es ist anders, als es früher war. Und die zweite Ebene ist dann, dass die Geologen auch noch feststellen, wir merken das auch dauerhaft, wir haben das in den Sedimenten. Wir sprechen von Technofossilien, da ist Plastik überall, da sind Betonfragmente überall, das sind radioaktive Niederschläge und vieles, vieles, vieles mehr. Und daraus wird gefolgert und auch gefordert und untersucht, ob wir nicht ein neues geologisches Zeitalter ausrufen sollten. Und dabei soll es dann aber nicht bleiben, sondern wir müssen ja diesen Befund, diese schon sehr dramatische Analyse auch weiterdenken. Und das wäre dann die nächste Ebene. Was folgert denn daraus? Konsequenzen? Wie können wir denn vorangehen, sodass das Erdsystem so funktionsfähig bleibt, dass es auch uns weiterhin mitträgt?
Sie sind Geobiologe und Paläontologe und haben gerade einen Begriff fallen lassen, den wir noch eine Sekunde ausfalten müssen. Sie haben Technofossilien gesagt. Ich übersetze es etwas einfacher in neue geologische Realitäten. Was fällt darunter? Was sind Technofossilien, Herr Leinfelder?
Wenn wir heute Sedimente anschauen, dann finden wir eben nicht nur die klassischen Sedimentpartikel, Quarzkörner und derartige Dinge, sondern eben jede Menge Hinterlassenschaften von Menschen, Technik, wir sprechen sogar von einer Technosphäre, also da gehört Plastik dazu, da gehört elementares Aluminium dazu, da gehört Industrieasche dazu, Betonreste und alles dies gibt es eben eigentlich nur menschengemacht und vor allem seit etwa Mitte des 20. Jahrhunderts so, dass wir das weltweit überall in den Sedimenten
finden. Das ist unser gemischter geologischer Fußabdruck.
Das ist unser Fußabdruck hier. Und wir sprechen von Technofossilien, weil wir richtig damit datieren können, wie wir das auch mit Ammoniten und anderen sogenannten Leitfossilien machen können.
Wir wissen, seit der industriellen Revolution hat sich der CO2-Ausstoß drastisch vergrößert, vermehrt. Die verheerenden Effekte menschlicher Aktivitäten sind nicht spurlos an der Erde vorbeigegangen. Kulturgeografen sagen, 3/4 der bewohnbaren Erdoberfläche ist sogar überformte Natur, vom Menschen überformt. Der Mensch ist zum geologischen Faktor geworden. Wo datieren Sie diesen, ich nenne es mal, den Wendepunkt in der Betrachtung und auch in der Übereinkunft Ihrer Zunft? Wo ist der Wendepunkt für den Eintritt in das Anthropozän?
Die Entwicklung, dass der Mensch die Erde beeinflusst, und zwar nicht nur als biologischer Faktor, sondern als geologischer Faktor, hat eine lange Vorgeschichte. Das begann mit dem Neolithikum, als wir uns niedergelassen haben und hier eben dann Ackerbau und Viehzucht betrieben haben. Aber wir sprechen von einer großen Beschleunigung in der Mitte des 20. Jahrhunderts, wo die Prozesse nun so gigantisch geworden sind, dass wir quasi zeitgleich weltweit, nicht nur regional, überall diese Hinterlassenschaften, diesen Fußabdruck, diese Geosignale des Menschen erkennen können. Und es besteht ganz großer Konsens, dass hier die Untergrenze dieses neuen geologischen Zeitalters, dieser neuen geologischen Epoche zu liegen kommen sollte.
Herr Leinfelder, nennen Sie doch mal Ross und Reiter. Ich glaube, man kann es ziemlich genau benennen, nämlich der Beginn der Atomversuche, das Atomzeitalter.
Ja, die Geologen gehen ein bisschen anders vor. Das wäre eine Möglichkeit, dass man nur sagt, hier mit dem ersten Atombombenversuch 1945, da lassen wir das Anthropozän beginnen. Aber normalerweise versucht man in den Sedimenten die Charakteristika zu finden. Und da sehen wir, ja, in den Seen, in den Korallenriffen, in der Tiefsee, auf dem Festland, im Boden, überall da so etwa Mitte des 20. Jahrhunderts. Uns geht es da gar nicht um eine ganz genaue Jahreszahl, weil das natürlich ein bisschen einige Jahre hin und her schwankt. Und das wäre die geologische Methode, dass man sagt, hier ändern sich die Sedimente so signifikant, dass wir hier eigentlich eine Grenze ziehen müssen und eine neue geologische Epoche ausrufen. Und dann kann man noch schauen, kann man das ganz genau festnageln auf die Zeit. Aber selbst wenn wir uns da täuschen würden, weil wir falsch die Zeit bestimmt haben, bliebe es bei dieser Grenze. So ist es insgesamt in der Geologie. Ist ein bisschen formal, aber da gibt es eben auch solche Regelungen.
Ich verstehe richtig, es muss nachweisbar sein, sowohl im Barrierriff, Sie haben von Korallenriffen gesprochen, als auch in den industrialisierten Zivilisationen des Westens.
Genau, wir schlagen irgendwo in einem sogenannten Typusprofil einen Golden Spike, einen Nagel ein. Das ist dann so das Standardprofil. Aber wir haben ganz viele andere Sedimentabfolgen, wo wir überall in allen Ablagerungsräumen, wo Sedimente vorkommen, eben dann diese Grenze auch verifizieren und so korrelieren können, wie so eine Perlen auf einer Kette.
Ich habe bis hierhin gelernt, das Anthropozän ist nicht nur eine kulturwissenschaftliche Kampfvokabel von Feuilletonisten, sondern ein harter, ernstzunehmender naturwissenschaftlicher Begriff. Manche sprechen auch vom Eurozän oder vom Kapitolozän oder Technozän oder ähnlichen Dingen, weil es auf Kosten der Armen im globalen Süden geht. Was folgt denn aus den Überlegungen, wenn man einräumt, dass das ein Wendepunkt in der Erd- und Menschheitsgeschichte ist? Eine Korrektur der Wachstumsideologie?
Ja, also wir stellen erstmal fest, dass wir so wie bisher nicht weitermachen können. Und dann ist es schon eine Herausforderung auch an die Kreativität, weil wir feststellen, es gibt nicht die eine Lösung. Wir müssen nur so auf einen Knopf drücken oder haben einen Superman, der irgendwie mit der Lösung daherkommt und alles ist wieder gut. Die Lösungsansätze sind genauso komplex wie auch die Problematik. Und deswegen, klar, ist ein weniger ist mehr ist eine wichtige Sache, aber ich nenne es gerne auch reaktives Vorgehen, also Gesetzgebung, ein CO2-Preis, Bäume wieder anpflanzen etc. ist genauso wichtig. Dann auch das Mitdenken in Richtung Kreislaufwirtschaft, quasi die Natur als Vorbild nehmen, ist auch ein wichtiger Ansatz und selbstverständlich hilft uns auch die Hightech. Also da gibt es nicht den Königsweg und ich würde sagen, das macht die Zukunft eben besonders spannend, weil wir immer wieder neue Portfolios, quasi neue ganze Lösungs-, ja, in der Tasche einen ganzen Satz von Ansätzen haben. Und es ist eben auch jeder gefragt. Es ist nicht nur die Politik gefragt, aber die natürlich ganz besonders. Es ist nicht nur der Bürger gefragt, aber die eben auch. Und es ist nicht nur die Wirtschaft gefragt, aber die auch. Und die Bildung und so weiter könnte ich machen. Also auch hier dieser Lösungsansatz ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Aber ich würde sagen, auch kreativ und wir sollten nicht auf irgendeinen Pfad, bislang waren wir so auf diesem fossilen Pfad mit den fossilen Energien, wir sollten verschiedene Wege probieren und wenn wir uns mal ein bisschen verlaufen, dann drehen wir eben um und finden einen anderen Weg. Aber wir wissen genügend viel, dass wir wissen, wir müssen loslaufen und zwar in einer anderen Richtung, als wir das bisher gemacht haben.
Denn die Betonfragmente und radioaktiven Niederschlägen, von denen Sie zu Beginn unseres Gesprächs gesprochen haben, die kriegen wir nicht so einfach wieder raus. Die sind jetzt einfach mal da. Was folgt daraus, soweit ich sie kenne? Der Philosoph Peter Sloterdijk hat vor 10 Jahren darüber schon geschrieben und gesagt, das Ende der kosmischen Unbesorgtheit sei sozusagen erreicht. Sie sprechen, soweit ich Sie kenne, ganz gerne von einem Stiftungsmodell und haben einen Begriff geprägt, der mir ganz gut gefällt, weil er unkompliziert ist. Sie sprechen nicht von der Umwelt, sondern von der Unswelt. Ne?
Ja. Wir müssen, glaube ich, unser Denken umstellen und das ist für mich schon ein großer Wendepunkt. Wir müssen feststellen, dass wir eben nicht uns von dieser Natur irgendwie emanzipiert haben, eine Natur, die uns als Umwelt irgendwo doch relativ weit draußen umgibt, sondern dass wir in einer Anthroposphäre leben, die Teil dieses ganzen Erdsystems geworden ist, wie die Lithosphäre, wie die Atmosphäre, wie die Hydrosphäre und die Biosphäre. Also wir leben in einer Unswelt. Der Begriff soll nicht heißen, dass die uns gehört, sondern dass wir uns integrieren müssen. Eine andere Metapher wäre, dass wir das Erdsystem wie eine Stiftung betrachten. Und wenn eine Stiftung gut geführt ist, und dazu braucht es auch Regeln, dann kann man sehr gut von Überschüssen leben, aber wehe, man geht an die Einlagen. Und das machen wir eben gerade.
Aber die Einsicht hat auch bei Ihnen was verändert, ne, oder?
Sie hat sehr viel verändert. Man könnte so zusammenfassen, alles hängt mit allem zusammen. Das sehe ich gerade an diesen Untersuchungen auch nochmals ganz genau. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass eben hier Naturwissenschaften, Technikwissenschaften, Geisteswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften alle zusammenarbeiten. Nicht nur um zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, sondern auch eben um Lösungen zu erarbeiten. Und ich finde schon, wir sind nicht die Ersten, die so etwas machen. Da war eben Alexander von Humboldt schon ein ganz großer Vordenker in dieser Richtung, indem er Kultur und Natur zusammengebracht hat. Und ich glaube, das brauchen wir auch in der Wissenschaft wieder mehr. Zusätzlich zu den sehr sektoralen Tiefbohrungen, die ganz wichtig sind für die Wissenschaften. Wir brauchen wieder mehr Vernetzung unter den verschiedenen Wissenschaftssparten.
Sagt der Geobiologe Gerhard Leinfelder. Er ist an der FU Berlin tätig und Anthropozänforscher in unserer Serie Wendepunkte. Wir gehen nochmal auf die Bühne. Die Tiroler Festspiele in Erl. Die sind mit Giuseppe Verdis Oper Aida eröffnet worden. Die äthiopische Königstochter Aida befindet sich mit anderen Frauen in der Gewalt der Ägypter, verliebt sich in den Feldherrn, der seinerseits versprochen ist. Wie das endet? Tragisch natürlich, tödlich für beide. Ungewohnt politisch das Ganze in MeToo-Zeiten in Erl also. Die Festspiele in Erl, sie waren ja nach der Affäre um den Gründer und langjährigen Intendanten Gustav Kuhn, der der sexuellen Belästigung beschuldigt wurde, personell neu geordnet worden. Um Frauen geht es auch auf der benachbarten Bühne des Passionstheaters in Erl. Denn auch die Passionsspiele ändern sich. Das weiß Bernhard Doppler zu berichten.
500 Personen auf der Bühne des Passionstheaters in Erl. Fast das halbe Dorf. Alte und Junge, die Männer alle mit Bärten. Zu Beginn sind sie das Volk Jerusalems, das auf den Einzug Jesu wartet. Jesus, ein sehr freundlicher, ziemlich unbeschwert wirkender junger Mann. Florian Harlander, Maschinenbautechniker, spielt ihn nun schon zum dritten Mal in Erl. Sein Jesus scheint in die Sünderin Maria Magdalena auch richtig verliebt zu sein. Hatte Jesus Freundinnen?
Doch, unsere Passion ist ziemlich menschlich und ich denke mal, der hat sich auch seine Mädels gehabt. Und im wahren Leben habe ich auch Freundin und die ist jetzt schwanger. Da freue ich mich schon wahnsinnig. Also wenn die Terniere ist, die letzte Aufführung, die was ich spielen darf, dann ist wahrscheinlich schon ein Kind da.
Dorfleben und Passion. In der neuen Fassung der Erler Passion von Felix Mitterer wird auch die Rolle der Frauen immer wieder thematisiert. Auch der Erler Ortspfarrer Thomas Schwarzenberger spielt mit. Er ist der erste Pharisäer. Kreuzigt ihn, ruft der Pfarrer aus.
Die Rolle wurde zugeteilt vom künstlerischen Ausschuss. Und ich sage, das spiel ich. Wenn das zugeteilt wird, kein Problem. Aber der Pharisäer ist ja jetzt ein historisch begründeter, nicht so schlecht, wie er biblisch dargestellt ist.
Ein wenig hat sich das Erler Passionsspielpublikum schon in den letzten Jahren geändert, meint Regisseur Markus Plattner, der sowohl im professionellen als auch im Amateurtheater arbeitet.
Durch Felix Mitterer ist da natürlich eine Ebene reingekommen, die halt auch im Publikum sich widerspiegelt, im Sinne vom Theaterpublikum. Und das Theaterpublikum staunt über das Passionsspiel, weil sie das vielleicht so nicht kennen. Und das Passionsspielpublikum staunt ein bisschen über die Interpretation, weil es ein bisschen theatralisch ist und psychologischer gearbeitet ist.
Am Schluss fährt Jesus nicht in den Himmel, er geht von der Bühne ab und setzt sich mitten ins Publikum. Jesus ist ein Teil von uns. Während die Reisebusse mit den Passionsspielgästen wegfahren, nähern sich am frühen Abend festlich gekleidete Theaterbesucher dem unmittelbar daneben liegenden Festspielhaus. Es war für den Dirigenten und Erler Festspielintendanten Gustav Kuhn gebaut und 2012 eröffnet worden. Kuhn trat zurück, nachdem ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen sexueller Übergriffe eröffnet wurde. Ehe nun im September der Frankfurter Operndirektor Bernd Löbe auch die Festspielleitung von Erl übernimmt, führt Andreas Leisner die Geschäfte. Aufgeführt wird im Festspielhaus zur Eröffnung der Sommersaison Aida. In der Inszenierung von Daniela Kerk ist Verdis Oper in eine surreale Gegenwart versetzt. Wie beim Passionsspiel wird die Rolle der Frau, ihre Ausbeutung, besonders unterstrichen. Die Disziplinierung der Sklavinnen soll an Margaret Atwoods Report der Magd erinnern. Andreas Leisner.
Das Stück Aida beinhaltet ja eine sehr scharfe Kritik am Priestertum per se. Nicht an der Religion, aber am Priester. Und da kann es schon sein, dass Sie ins Nachdenken kommen, wenn Sie aus der affirmativen Situation des Passionsspielhauses in die sehr kritische Situation von Aida kommen.
Nach dem Theaterabend am nächsten Morgen Messe. Nicht in der Kirche, sondern im großen Passionsspielhaus. Thomas Schwarzenberger nun als Pfarrer. Ehe er mit der Liturgie beginnt, begrüßt er die einzelnen Reisegruppen. Die Messe ist kein Schauspiel, sondern Feier, erklärt der Pfarrer. Hinter dem Altar in Tiroler Tracht der Kirchenchor von Reit im Alpachtal. Geleitet wird er von Diamond Walker, einem Engländer, der über die Festspiele gewissermaßen zum Tiroler geworden ist.
Ich habe Glück gehabt, dass so halb Schotter. Ich spiele Dudelsack und Kilt habe ich und alles. Und so, da bin ich so ein bisschen in der Herzen gekommen, weil ich habe hier gesungen bei Frau Leichnamer in Kilt und dann habe ich dann bei verschiedenen Fete und alles Dudelsack gespielt.
Diamond Walker war zuerst als Heldentenor bei Gustav Kuhn tätig. Nun, nach dem Ende seiner Sängerkarriere, hat er die musikalische Leitung bei den Passionsspielen inne. Als Kind eines englischen Pastors fühlt er sich in Tirol sehr wohl. Und für die Messe mit dem Reiter Chor hat er Gospels einstudiert. Die Tiroler swingen nun bei manchen Gebeten der Liturgie und feiern Gott beim Gloria-Gospel sogar mit Whisky und Zigaretten.
Ein Beitrag von Bernhard Doppler über die Festspiele in Erl. Die Kulturmeldung fehlen hier. Katja Lückert hat sie.
Ja, es ist schon alles gesagt worden, aber noch nicht von allen. Dieses Bonmot passt auch zu der Meldung, dass jetzt eine Reihe von englischen Musikern, Labels und Studios den Klimanotstand ausgerufen haben. Die Musikindustrie hatte bislang eine geschlossene Antwort auf den Klimanotstand vermissen lassen, so hieß es. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Gruppen wie Radiohead und die Pretenders sowie Plattenlabels wie Sony und Polydor. Was genau die Musikwelt für das Klima tun will, außer ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und die Nachricht zu verbreiten, dass etwas getan werden müsse, wurde nicht bekannt. Wegen des Inhalts seines Buchs »Feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht« und seiner Überzeugungen darf die SPD nach Entscheidung eines Schiedsgerichts den Autor Thilo Sarrazin aus der Partei ausschließen. Sarrazin wird gegen das Urteil Berufung einlegen und notfalls durch alle Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, hatte Sarrazins Anwalt angekündigt. Im Deutschlandfunk Kultur äußerte sich der ehemalige Präsident der Berliner Akademie der Künste, der Künstler Klaus Stäck, zu dem Fall.
Ich finde das richtig, dass das Verfahren zumindest eröffnet wird. Der Ausgang steht ja noch nicht fest, aber ich halte auch nichts von den Nützlichkeitserwägungen, ob das der SPD jetzt nützt oder schadet, sondern eine Partei ist nun mal, so wie sie sich selbst definiert, eine Wertegemeinschaft. Und dagegen hat der Sarrazin schon in erheblichem Maße verstoßen.
Soweit der Künstler Klaus Steg. In Litauen haben Archäologen wichtige Teile der einstigen großen Synagoge von Vilnius gefunden. Es seien die Fundamente von zwei Grundsäulen des jüdischen Gotteshauses aus dem 17. Jahrhundert, hieß es. Vor dem Zweiten Weltkrieg und der deutschen Besatzung galt die Stadt auch als Jerusalem des Nordens und die große Synagoge von Vilnius als das größte und wichtigste Bauwerk des litauischen Judentums.
Kultur heute am Samstag geht damit langsam zu Ende. Nach uns gleich ausführlich die Nachrichten, dann wie gewohnt die Informationen am Abend um 18.10 Uhr. Da geht es um Fragen und Sorgen wegen der Belastung durch CO2-Bepreisung unter anderem. Ihnen einen guten Abend und ein schönes Wochenende.